Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Es wird eine interessante Sendung, aber man könnte auch enttäuscht werden.
Hola Chile oder Hola sagt man, glaube ich, im Spanischen. Man sagt sogar Hola, queridos oyentes, Chile nos da mucho gusto que nos es. Denn, naja, ich habe es versucht zu übersetzen, habe offen gesagt noch nie wirklich Spanisch gesprochen und das merkt man sicherlich auch.
Nein, gar nicht. Also ich meine, ich spreche kein Spanisch, für mich klang es natürlich, nein, auch für mich klang es ein bisschen falsch, also ich hoffe, du hast jetzt niemanden beleidigt, aber in der Tat sind wir gerade in den chilenischen Podcast-Charts mit unserem Podcast vertreten.
Eben, und da wollten wir einfach im Sinne der Völkerverständigung uns ein bisschen auch ranschmeißen ans Publikum. Ja, bis ans andere Ende der Welt wird unsere Botschaft vernommen. Das macht ja schon ein bisschen stolz.
Absolut. Also vielleicht sind auch auf einmal ist die Hälfte von Deutschland nach Chile zum Urlaub machen geflogen. Ich weiß es nicht, ob es daran lag. Wir sind natürlich hoch erfreut, wenn wir sowas sehen und auch ein bisschen verwundert. Aber es ist ja doch immer mal wieder toll, wenn man sieht, das hat irgendeine Auswirkung, was man hier macht.
Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch meinen Nachbarn grüßen, denn ich habe nämlich neulich im Waschkeller tatsächlich gehört, dass er auch den Podcast hört, also an dieser Stelle. Er weiß schon, wer es ist.
Ja, liebe Grüße auch von mir, das ist ja witzig. Ja, musst du aufpassen, was du sagst, es geht im Haus rum, ne?
Ja, eben, deshalb, das ist dann, nein, aber alles gut. Nee, aber er war zum Beispiel sehr begeistert von der Baumkontrolle, also die Folge, wo wir mit einer Baumkontrolleurin gesprochen haben, und wo man quasi an den Stadtbäumen erkennen kann, wie so die Klimaerwärmung und die Klimakrise läuft.
Ich liebe das auch. Also immer wieder, wenn ich irgendwelche außergewöhnlichen Bäume sehe oder mir denke, Gott, wie können die überhaupt in der Stadt überleben? Ne? Die haben ja teilweise schon mächtige Wurzeln unter dem Teer, da wird es ja irgendwann noch eng. Und dann denke ich auch immer wieder an sie und denke, ach, ein Stadtbaum. Der hat in irgendeiner Baumschule gelernt, wie er hier überleben kann.
Ja, deshalb, also da habe ich auch sehr viel mitgenommen. Oder jetzt unsere letzte Folge zum Thema die Sonne dimmen. Mit Dr. Thomas Ramge, war ja auch eine Folge, die im Nachhinein auch viel Echo erzeugt hat, weil die Leute tatsächlich teilweise eben davon noch gar nichts gehört haben oder wenn, dann nur so fadenscheinig. Und das ist natürlich jetzt so einer der ersten größeren Gespräche zu dem Thema, glaube ich, in Deutschland auch so gewesen. Und deshalb, also ich finde das schon sehr bereichernd, auch wenn wir dafür immer noch nichts kriegen für diesen Podcast. Aber allein, was wir hier so inhaltlich mitnehmen, auch für uns selbst, ist schon toll.
Ja, das müssen wir auch nicht immer wieder betonen.
Nein, man muss aber immer wieder betonen, dass wir das tatsächlich aus freien Stücken machen, dass wir nicht bezahlt werden, dass wir nicht irgendwie alles tatsächlich handmade und with love. Und in diesem Sinne steigen wir mal ein in die Rubriken.
Finger verbrannt.
Wo wir gerade schon so international unterwegs sind, ich grüße an dieser Stelle auch mal Österreich, denn dank Österreich haben wir quasi als Deutsche jetzt endlich die Gewissheit, warum die Rechtsextremen bei uns in Deutschland so auf dem Vormarsch sind.
Wegen den Grünen.
Ja, eben nicht. Also das, wie gesagt, denkt man ja immer, ne, weil das Narrativ ja auch immer so ist, die Grünen sind oder die Ampel ist schuld. Aber ich habe jetzt in der Woche einen Beitrag auf Instagram unter anderem geschrieben, der doch sehr für Furore sorgte und insgesamt so über 11.000 Likes bekam. Und da habe ich einfach mal ein bisschen analysiert, was denn da jetzt eigentlich in Österreich passiert ist und was das mit uns zu tun hat. Denn in Österreich sind die Rechten ja auch extremst nach vorne gerutscht. Und komischerweise haben die da nicht einen Herrn Habeck. Die hatten auch kein Heizungsgesetz da, die haben auch keine Ampel da, die haben auch keinen Kanzler, der irgendwie etwas mürrisch guckt und seltsam kommuniziert. Und trotzdem haben die so einen Schub bei den Rechten. Und der einzige Punkt, der da im Prinzip verglichen werden kann mit Deutschland, ist der, dass die Konservativen, also in dem Fall die ÖVP, bei uns die CDU, mit den Rechtsextremen gekuschelt haben. Und das ist ja auch mittlerweile hinlänglich bewiesen in der Politikwissenschaft, rauf und runter. Wenn das die Konservativen tun, dann haben es die Rechtsextremen leicht und am Ende gewinnen dann die Rechtsextremen und die Konservativen verlieren.
Wie du schon sagst, ist eigentlich keine Überraschung, das sagen wir schon die ganze Zeit, ne, dass das hochgefährlich ist, auch wie Merz sich da immer weiter nach rechts ranwanzt. Ja, und das macht es eigentlich umso frustrierend. Man guckt die ganze Zeit zu, man sagt die ganze Zeit, hör doch auf damit, das bringt keinem was, das halbiert die Partei nicht. Und lauter Experten, die sagen, das bringt nichts, du musst einen anderen Kurs einschlagen und trotzdem wird es weitergemacht. Also wie gesagt, alles absehbar, alles unheimlich frustrierend. Nichts wird draus gelernt. Überall in Europa erstarkt der Rechtsextremismus. Es liegt jetzt nicht alles an irgendeiner Wärmepumpendebatte oder so, da ja auch andere Länder da deutlich weiter sind als wir. Populisten sind leider mal wieder lauter als alle anderen.
Ja, und sie haben natürlich auch gewisse Muster, nach denen sie vorgehen. Und allein das müsste ja schon hellhörig machen. Wenn doch alle im Prinzip nach der gleichen Art vorgehen, dann ist doch da irgendwas strategisch im Hintergrund. Und wir wissen ja auch alle, das ist ja auch kein Geheimnis, Russland mischt da ordentlich mit. Die verstehen es eben, wie sie Menschenmassen manipulieren können, wie sie auch im Prinzip die Knöpfe und Schalter setzen müssen, dass die Leute auch gewisse Meinungen hören. Es ist ja mittlerweile durch zahlreiche Leaks bekannt, zum Beispiel, dass die Grünen auf jeden Fall ins Fadenkreuz gehören, so nach den Russen. Und Grün, denke ich, steht dann in deren Welt natürlich für Aufklärung, für Fortschritt, für eben an die Zukunft denken, und das will ja im Prinzip Russland nicht. Vor allen Dingen, Russland will ja weiterhin sein Gas und so weiter verkaufen. Da sind die Grünen ja auch etwas hinderlich. Und so ist das im Prinzip also bislang perfekt aufgegangen, dass im Prinzip sich alle irgendwie zu nützlichen Idioten Russlands machen. Und ich finde es eigentlich schade, dass man da so sich auch in der eigenen Identität, im eigenen Land spalten lässt und offensichtlich solch perfiden Methoden dann so anheimfällt.
Was mir eher auffällt, ist, also wir sind tatsächlich jetzt alle einmal weiter nach rechts gerückt, ne? Also damit meine ich jetzt alle Parteien auch. Klar, CDU merkt man ja sowieso, die SPD hat auch schon einige rassistische Äußerungen von sich gegeben. Und auch bei den Grünen kommt mir das so vor wie, also Mitte wird jetzt langsam ein bisschen frei, weil die SPD eben auch ein bisschen weiter nach rechts rückt. Und deswegen rücken die Grünen jetzt weiter in die Mitte. Und mir wird langsam Angst und Bange, was den linken Rand angeht. Und nicht, weil ich sage, alle müssen jetzt die Linkspartei wählen, sondern weil es immer ein Gleichgewicht braucht, ein Gegengewicht. Und das, also die Waage geht immer weiter rechts runter.
Ja, das stimmt, obwohl ich bei den SPD-Lern zum Beispiel keine Sorgen habe, dass die irgendwie komplett rechts abdriften, weil deren Geschichte unter den Nazis ist ja nun mal bekannt, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwann vor den AfD-Lern einknicken und dann entsprechend sich da mit denen so womöglich noch verbünden.
Ja, genau, also das glaube ich auch nicht, aber es geht ja auch manchmal einfach um das, was du nach außen darstellst und nicht, was du intern tatsächlich tust, ne, als Partei. Und also ich glaube auch natürlich nicht, dass die SPD mit der AfD irgendwie gemeinsame Sache macht, aber die Äußerungen sind schon deutlicher geworden, gerade was unseren Bundeskanzler angeht.
Ja, natürlich, aber ich meine, er hat vielleicht auch jetzt so ein bisschen, sag ich mal, die Hochrechnung gelesen und auch so die Schlagzeilen. Und natürlich musst du auf gewisse Weise dann irgendwann antworten auf das, was da öffentlich diskutiert wird. Und er hat ja lange da so ein bisschen rumgezögert und so weiter. Also ich halte das jetzt eher so für den Versuch, das nochmal wieder so ein bisschen einzucashen. Mir ist offen gesagt immer noch jemand lieber, der progressiv ist und sich diesem Thema auch mit annimmt, als jemand, der konservativ ist und sich diesem Thema annimmt. Weil bei den Konservativen wissen wir ganz genau, in welche Richtung das nämlich weitergeht und welche Dynamik das dann entwickelt. Und deshalb, also ich finde halt dieses Thema, es ist so schön, Marina Weißband hat gesagt, dass im Prinzip die Medien sich ihrer Verantwortung gerecht werden müssen. Marina Weißband ist ja die seinerzeit bei den Piraten war und jetzt ja auch immer noch sehr, sehr engagiert ist, auch in vielen Talkshows auftaucht. Und die hat halt gesagt, dass das, was die Medien gerade thematisieren, dass das natürlich auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, ne? Also dass dann letztendlich, wenn Migration Thema ist, die Leute sich über Migration unterhalten. Und das haben wir auch schon hinlänglich beschrieben, dass das halt so eine Wechselwirkung ist.
Ja, eben, genau. Also absolut bei dir, was das angeht. Nur lässt sich gerade auch SPD und so weiter, die lassen sich ja alle treiben und auch der Bundeskanzler lässt sich treiben. Wie du schon sagst, da ist so eine öffentliche Diskussion und irgendwann denkt er sich, ja, muss ich wohl doch auch mal was dazu sagen. Ja, kann man auch auf eine andere Art und Weise machen, ne? Auf dem man.
Ja, also ich sag mal, das war so ein bisschen auch, Merkel hat das ja so ähnlich gemacht, ne? Die hat lange abgewartet, wo der Wind so genau hergeht, und dann hat sie sich im Prinzip da vorgestellt, und so war sie ja dann, auch dieses Rummerkeln, das war ja so ein bisschen ihr Wesenszug, so war sie dann immer irgendwie Anführerin der vermeintlichen Mehrheit, die dann in gewissen Situationen da war. Das schafft Scholz in der Tat nicht, und deshalb wirkt das auch alles etwas ungelenk, was er macht. Ich kann verstehen, dass er das macht, also dass er da so so vorgeht. Also ich finde es nicht gut, aber eben. Ich kann es nachvollziehen.
Ja, ich sage ja auch, also ich kann es auch verstehen, was er da tut, aber ich finde es Banane. Also das ist totaler Quatsch. Und auch, wie wir immer sagen, also ich hatte eben noch von Harpe Kerkelin, jetzt kein großer Politikwissenschaftler, aber der hat auch einen guten Satz in der Talkshow gesagt. Wieso sagen wir eigentlich immer, AfD ist in Teilen gesichert rechtsextrem, und dass das klingen würde, als hätte der Verteidiger, also der Anwalt von der AfD, das so formuliert, in Teilen rechtsextrem. Und dann meint er auch, wenn du ein Glas Wasser hast und du schüttest da ein bisschen Kloakenwasser rein, dann ist das ganze Glas ungenießbar geworden. Also man ist doch nicht Part einer Partei, die in Teilen rechtsextrem ist, um dann zu sagen, ja, aber ich bin ja Teil des anderen Teils. Also das ist halt auch was, wo wir echt drauf achten müssen.
Ja, das sowieso. Und vor allen Dingen bei Parteien ist es ja so, gerade Bundesparteien, ja, die nähren sich ja aus den Landesparteien, also aus den Landesverbänden, allein schon personell und ideell und so weiter. Also wie man das tatsächlich trennt, das hatten wir auch schon in einem der ersten Podcasts, glaube ich, damals, wie man das sauber trennen kann, ist mir auch ein Schleierrätsel. Aber gut. Es wird halt so momentan noch gesagt. Jetzt gibt es ja viele, die sagen, dass wir ein Verbot brauchen der Partei. Ja, brauchen wir auch definitiv. Und ich glaube auch, früher oder später muss das kommen. Und jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, ja, warum fangt ihr nicht jetzt schon an? Weil es dauert ja auch, und es dauert auch wirklich mehrere Jahre. Und man muss natürlich auch sagen, die Chancen, ich kann sie offen gesagt nicht einschätzen. Es kann auch nach hinten losgehen. Es kann dann auch heißen, dass wir entsprechend eine bestätigte gerichtliche Entscheidung haben, dass die AfD gar nicht gegen die Verfassung verstößt, dann haben wir ein Problem. Denn dann ist es nämlich offiziell, dass sie dabei sind und dazugehören. Und ich glaube, davor haben so ein paar Leute Schiss. Andererseits, und das habe ich ja auch schon mal in einem der Podcasts gesagt, wir können doch auch jetzt schon mal damit beginnen, die Vorfeldorganisation zu verbieten. Zum Beispiel die Junge Alternative, also die jungen Organisationen da, die ja ein Verein ist, und Vereine können auf Landesebene die Innenminister verbieten oder Stiftungen und so weiter und so fort. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die auf anderem Wege auch noch zusätzlich trocken zu legen. Also ich glaube, dieses eine wird es nicht bringen. Es müssen, glaube ich, mehrere Maßnahmen her.
Ja. Und um das vielleicht noch positiv zu enden, woran die Grünen ja alles schuld sind, die Inflation im September ist übrigens voraussichtlich bei 1,6%, niedrigster Stand seit Jahren.
Oh nein, jetzt ist dann auch Robert Habeck daran schuld.
Ich weiß es nicht, was sie wollen.
Und wie stark die CDU oder genauer gesagt Merz sich tatsächlich am rechten Rand abguckt, wie man jetzt mal vorgehen könnte, sieht man auch an ganz vielen Beispielen, wo sich Merz inzwischen der Sprache der Rechten so ein bisschen bedient. Und jetzt hatten wir wieder ein neues Beispiel, das ist ein bisschen durch die Medien gegangen. Da ist er, glaube ich, in Münster aufgetreten und hat über Habeck hergezogen und ihn als Kinderbuchautor bezeichnet. Finden jetzt viele vielleicht verrückt. Habeck war früher tatsächlich mal Kinderbuchautor oder hat ein Kinderbuch geschrieben. Viele von der AfD, unter anderem Alice Weidel, benutzen das jetzt immer als Beleidigung, der Kinderbuchautor, von wegen, deswegen kann er ja gar keine Kompetenzen haben, was Politik, was Wirtschaft angeht. Merz dachte sich wohl, ist eine tolle Idee, mache ich auch.
Ja, also das ist in der Tat auch kein Zufall gewesen, weil dazu ist er Politikprofi genug. Man könnte ja umgekehrt genauso auch sagen, Merz, der Hobbypilot oder sowas. Also sprich, jemanden auf eine Kleinigkeit in seinem Leben zu reduzieren, ist natürlich eine Methode, ihn auch zu diffamieren oder entsprechend auch in seiner Kompetenz zu beschneiden.
Hobbypilot wäre aber, glaube ich, sehr männlich im Gegensatz zu
Kinder. Ja, natürlich, klar. Also dass man mit Kinderbuchautor natürlich ausgerechnet auch noch, ja, im Prinzip auch ein Bild letztendlich zeigt, wie man zu Kindern steht, was ich eben auch sehr, sehr kritisch finde. Wenn er das im Prinzip so abschätzig tut, dann weiß man auch, wie der Herr Merz so zu dem Thema steht. Nämlich, ich meine, wir ahnen es, wird in seiner Welt nicht großartig eine Rolle spielen. Aber ich finde es auch mal wieder bemerkenswert. Er selbst hat sich ja auf diesem Parteitag dann als Jurist dargestellt. Er hat ja gesagt, Habeck, der Kinderbuchautor, und er, der Jurist, beide hätten keine Ahnung von Technologie. Finde ich erstmal gewagt, weil Habeck war ja immerhin in Schleswig-Holstein unter anderem für Digitalisierung Minister und für Energie und so weiter. Also ich glaube, mit Technologie hat er sich schon ein paar Jährchen mehr beschäftigt. Aber insgesamt finde ich es immer wieder bemerkenswert, dass ausgerechnet Merz eine Wirtschaftskompetenz zugewiesen wird. Muss man sich auch mal fragen, wenn man seinen Lebenslauf sieht. Viele, viele Aufsichtsratposten, da weiß man auch, da kommst du nicht rein, weil du irgendwie Ahnung von Wirtschaft hast, sondern weil du irgendwie ein paar Kontakte hast und dann entsprechend guckst, dass du da entsprechend die möglichst gewinnbringend fürs Unternehmen einsetzt. Und dann habe ich jetzt neulich ein sehr tolles Video gesehen, wo mal verglichen wurde, George Soros, das ist ja so ein Investor aus den USA, der hat irgendwie mal aufs britische Pfund gesetzt und hat im Prinzip, oder dagegen gesetzt, und hat jeweils 1 Milliarde Euro damit gemacht. Also er hat prognostiziert, dass das fallen wird im Wert. Und das wird natürlich als Wirtschaftskompetenz dargestellt, ne? Wenn man im Prinzip Wetten abschließen kann an der Börse auf Prognosen, die in der Zukunft stattfinden. Als Herr Habeck vor vielen Jahren dem VW-Konzern gesagt hat, liebe Leute, es könnte sein, dass wenn ihr nicht so langsam mal umschwenkt mit eurer Fahrzeugflotte und im Prinzip auch E-Autos unter 20.000 Euro anbietet, dass ihr dann in 5-6 Jahren nicht mehr am Markt seid. Komischerweise, Spoiler, jetzt ist es soweit, VW hat Schwierigkeiten. Aber komischerweise, Herrn Habeck wird dann gesagt, nee, er hat keine Ahnung von Wirtschaft. Also finde ich auch immer wieder schwierig.
Weil das gegen die deutschen Autos ging. Also das ist ja auch ein Männlichkeitsthema eigentlich, ne? Also Habeck wollte uns halt den Verbrenner wegnehmen. Nee, aber was Merz und Wirtschaftskompetenz angeht, da sagen alle immer nur, ja, der war bei BlackRock und das ist ja ein riesiges Unternehmen und deswegen hat er so viel Ahnung davon. Jetzt hat Merz ja auch gesagt, dass er auch mal länger als 8 Stunden gearbeitet hat da.
Ja, was da auch immer arbeiten heißt, ne? Also irgendwie dann da in irgendwelchen Sitzungen abhängen, bisschen Kaffee, bisschen Kekse essen und sich da irgendwelche langweiligen Vorträge anhören mit irgendwelchen Charts und Zahlen. Also
ja, eben, also das zu vergleichen, der hatte ja jetzt gesagt, die Leute sollten mal wieder mehr Respekt vor Besserverdienern haben, finde ich auch übrigens sehr spannend. Ne? Zeigt auch wieder, je weiter konservativ du wirst, desto mehr ist dir diese Hierarchie unheimlich wichtig, dass da die Leute zu dir aufblicken oder du herabblicken kannst, wie auch immer. Weil eigentlich bin ich ja der Auffassung, man sollte eigentlich vor jedem irgendwie Respekt haben, aber gut, ist vielleicht auch eine Nischenmeinung. Naja, jedenfalls vor Besserverdienern sollte man ja mehr Respekt haben, denn die können ja als Vorbild dienen und dann können die Leute sich ja daran orientieren und versuchen, da auch hinzukommen. Denn er hat ja auch früher mal länger als 8 Stunden gearbeitet und die Deutschen müssen halt wieder mehr arbeiten. Das sagt er dann an ganz viele, zum Beispiel alleinerziehende Mütter, die dann gleich 2 Jobs haben, ne?
Eben. Oder an irgendwelche Pflegekräfte, die sich da die Lunge aus dem Hals arbeiten oder wieder Bauarbeiter, Logistiker, Paketleute, die entsprechend ne, unsere ganzen Zalando und sonst was Pakete liefern. Also ich finde das ist so eine abgehobene, arrogante Art, die ich auch wirklich für Gift mittlerweile empfinde, was unser soziales Zusammenleben angeht, weil das ist ja tatsächlich seine Denke. Also das ist ja noch nicht mal irgendwie strategisch oder so. So hat er ja im Prinzip schon vor 20, 30 Jahren gedacht. Es gibt ja auch genug Beispiele. Ich erinnere nur an diesen Fall, wo doch er irgendwas, was war es, ein Laptop oder so, oder eine Tasche verloren hatte. Jedenfalls hatte dann ein Obdachloser ihm da entsprechend das gegeben, wieder zurück. Und er hat dann nicht einen Finderlohn gegeben, sondern sein Buch. Ja, so.
Also die Geschichte muss man einmal kurz richtig stellen, also zumindest hat Friedrich Merz sie richtig gestellt, was jetzt letztlich wahr ist, weiß jetzt auch nur die Polizei wahrscheinlich. Er meinte, dass die Polizei ihm nicht sagen wollte, wer das Buch, wer Laptop oder was auch immer gefunden und abgegeben hatte und deswegen hätte er sein signiertes Buch dann als Finderlohn abgegeben und da muss ich aber auch sagen, wenn ich gar nicht weiß, wer das ist, wie komme ich dann darauf, so ein Buch mit meinem Gesicht auf dem Cover dann als Finderlohn? Also wahrscheinlich, weil er denkt, die Person fühlt sich wahrscheinlich geehrt, dass sie dem großen Friedrich Merz was zurückgebracht hat. Aber das wäre ja ungefähr so, als würdest du einem, der irgendwie dein Handy findet, hinterher den Taschenraschke sparen über.
Ja, genau.
Dann können die sich mit dem Taschenraschke sparen ja den Finderlohn selbst zusammensparen.
Wenn der Funke überspringt.
Ich muss ja mal vorwegschicken, dass ich nie ein großer Fan von ihm war. Und nein, ich rede nicht nochmal über Merz, sondern tatsächlich über Stefan Raab, der jetzt ja ein Revival hinter sich hat und jetzt schon 2-3 Folgen lang seine neue Sendung. Irgendwie, nein, du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab oder so, ne, über den Bildschirm hat laufen lassen. Und die Kritiken sind ja doch, ich möchte fast sagen, vernichten.
Ja, ich hatte jetzt gerade eben eine gesehen, also vor ein paar Stunden ist eine, ich meine, von der Rheinischen Post rausgekommen, wo dann gesagt wird, ja, so, es ist jetzt die 3. Show, Raab hat jetzt Routine, aber er findet sich selbst witziger, als alle anderen ihn witzig finden.
Ja, also das ist in der Tat so ein bisschen, als hätte man einen Dinosaurier irgendwie aus einem Stück Quarz wieder erweckt, also im Prinzip die DNA erweckt und jetzt ist quasi ein Dinosaurier in der Neuzeit. und kommt irgendwie nicht so ganz zurecht mit dem, was ja im Prinzip weitergegangen ist schon. Ich fand auch neulich einen Artikel sehr schön, der Kurt Krömer mit Stefan Raab verglichen hat und auch so ein bisschen erklärt hat, warum Kurt Krömer eben ein Mann der Jetztzeit ist und Stefan Raab irgendwo in den 90ern oder 2000ern oder wie auch immer hängen geblieben ist. Weil, ja, er schafft es eben nicht, wertschätzend gegenüber Minderheiten, wertschätzend gegenüber Frauen, wertschätzend gegenüber ja, all den Dingen, wo wir inzwischen sagen, das ist auch Teil der zivilisatorischen Errungenschaft, dass wir da nicht mehr so zotig drauf gehen. Das ist irgendwie nicht seins, das schafft er nicht.
Ja, er ist mehr von der Fraktion, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, nehme ich mal an. Also ich würde ihn jetzt mehr in Richtung Mario Barth schieben und nicht in Richtung Kurti. Wir lieben Kurt übrigens.
Genau. Ja, ich auch. Ich liebe Kurti. Aber Kurti hat mich aber irgendwann geblockt. Ich weiß bis heute nicht, warum. Sollte Kurt Krömer zuhören, sag mal warum.
Ne? Ich glaube nicht, dass er zuhört. Aber ja, das ist, ja, spricht nicht für dich, Marc. Vielleicht sollten wir über deine Person als nächstes mal hier diskutieren.
Ja, das stimmt. Wer weiß, was ich in den Augen von Kurt Krömer irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht im Zuge seiner Depression irgendwann gesagt hat, so einige Kanäle muss er sich nicht antun. Und meiner ist ja doch immer, sag ich mal, sehr, also auf Instagram immer sehr nah an dem, was tatsächlich real da draußen passiert und weniger mit bunten Bildchen und schönen Blümchen und so. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man das da mal irgendwann ausblenden möchte und nicht mehr haben möchte. Also Kurti, keine Hard Feelings, alles gut.
Okay. Ja, aber Kurt in der Tat, der lackiert sich ja auch die Nägel und sowas. Also ich weiß nicht, ob das jetzt, der erzählt ja auch manchmal so ein bisschen Quatsch einfach, um was zu erzählen. Aber ich habe mal gehört, als er das erzählt hat mit, weil das viele Leute immer noch aufregt, so als in Solidarität mit zum Beispiel Transpersonen und so, macht er das. Solange es noch Arschlöcher gibt, die sich darüber aufregen, solange wird es gemacht. Und das sind ja so Mini-Impulse, also die man wirklich unheimlich respektieren kann. Und das kann ich mir natürlich bei Stefan Raab am besten Willen nicht vorstellen. Ja, und Stefan Raab steht aber gerade auch für so eine Entwicklung. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ganz Deutschland sich schon wieder irgendwo hin entwickelt, aber da ist da durchaus diese Strömung, die sich extrem nach Sicherheit und Vergangenheit sehnt. Also ich meine, wir haben Wetten, dass zurückbekommen. Wir hatten, ich weiß gar nicht, ist der Zonk schon zurück? Ich glaube, der war auch.
Oh ja, ich glaube ja, das gibt's schon wieder, ja.
Ja, sogar der Zonk ist zurück. Irgendwann kommt vielleicht auch das Glücksrad. Auf jeden Fall dann jetzt auch noch Stefan Raab, nicht mit TV Total, weil das hat ja wer anders übernommen. Und ja, also ich glaube, da ist tatsächlich gerade so eine Marktlücke, die man relativ gut bedienen kann.
Ja, das stimmt. Obwohl Stefan Raab ja mit seiner neuen Sendung quasi so eine Mischung aus TV Total hat, ne, und dann noch seine anderen Formate, die er so hatte. Aber man muss natürlich auch sagen, so wie auch Thomas Gottschalk dann zwar erstmal Wetten, dass wiederbelebt hat, aber auch dann merkte, dass er da nicht mehr irgendwie so richtig mit zurechtkam, beziehungsweise er hat ja dann, als er dann wirklich vom Bildschirm zumindest für diese Sendung abtrat, gesagt, dass er ja auch sich auch nicht mehr alles erlauben dürfe zu sagen und so weiter. Das wäre ja genau auch dieses, ne, man darf nichts mehr sagen. Und in der Tat, ich sehe auch einen Herrn Raab in dieser Kategorie und ich bin mal gespannt, wie lange er das da noch dann so macht, weil ich kann mir nicht vorstellen, also so imposant das angeblich war, da diese in Anführungszeichen Kick-Off-Veranstaltung, diese Boxnummer, das muss ja wohl eine enorme Einschaltquote gewesen sein, aber also was da jetzt in den folgenden Folgen kommt, muss wohl da nicht mehr so doll gewesen sein. Ich habe mir offen gesagt nur Ausschnitte angeguckt, aber selbst das hat mir gereicht. Ich brauche es nicht mehr.
Ja, welche Lehre ziehen wir jetzt daraus?
Dass alte Männer irgendwann mal wissen müssen, wann sie abtreten sollten. Schöne Grüße an dieser Stelle an Heino, der ja auch nochmal auf dem Oktoberfest Lieder gesungen hat, die man eigentlich so nicht mehr singt. Und dass alte Männer auch mal, es gibt so viele andere nette Möglichkeiten, sich auch weiterzuentwickeln und nicht einfach nur stehen zu bleiben und stumpf zu sagen, oh, bin ich und jetzt ist gut, sondern man kann sich selbst mit 60, 70 Jahren noch neuen Themen öffnen. Nur man darf halt nicht den Fehler machen, in den alten Schuhen stecken zu bleiben, weil dann entsteht halt so ein Merz und dann entsteht halt so ein Stefan Raab.
An dieser Stelle mal ein großes Lob, klingt immer sehr doof und du bist jetzt auch nicht 60 oder 70, noch nicht. Aber du setzt dich ja durchaus mit den Sachen auseinander und findest vielleicht ein, zwei Sachen auch erstmal komisch, aber denkst dann drüber nach und versuchst dann trotzdem dich weiterzuentwickeln und da irgendwie einen Blick zu entwickeln. Und ja, ich weiß auch persönlich ehrlich gesagt gar nicht, warum das so schwierig sein muss für so viele, weil ist das so schmerzhaft, sich irgendwie eine neue Perspektive anzueignen? Ich finde eigentlich nicht.
Erstmal danke für dieses doch ziemlich unversteckte Lob an dieser Stelle. Ja, also für mich ist es ja gefühlt irgendwie normal, aber wie gesagt, ich behaupte auch, dass ich halt relativ progressiv denke und das entsprechend natürlich auch immer so ein bisschen Teil meines Lebens ist, sich neuen Dingen auszusetzen und dann zu gucken, was kann man denn daraus machen. Also das ist, glaube ich, so mein Wesenszug. Aber ich glaube halt auch einfach, es ist natürlich bequem, wenn du zum Beispiel das Stück Fleisch auf dem Grill hast und so. Und warum sollst du das denn entsprechend hinterfragen und so weiter? Da musst du dich ja plötzlich komplett in deinen ganzen ach so liebgewonnenen Routinen hinterfragen. Ich persönlich habe es immer für eine Bereicherung empfunden, wenn ich das getan habe. Ich meine, zugegebenermaßen, ich habe auch meine Routinen und ich bin da auch nicht immer bereit, auch manche aufzugeben. Ich glaube, das ist aber auch wieder typisch Mensch, dass man das nicht per se komplett kann.
Dein Steak auf dem Grill?
Nein, das muss zum Beispiel nicht unbedingt sein. Aber aber es sind halt eben so gewisse Dinge. Ich habe übrigens jetzt gelesen, dass der, war irgendwie ein Ernährungswissenschaftler, der hat gesagt, dass das Fleisch auf dem Grill auch eine im übertragenen Sinne eine Unterwerfung der Frau ist. Und das wohl irgendwie eine, und das wohl irgendwie eine Werbung auch mal für Fleisch, weil so war Bauch, Beine, Po für den Mann und dann waren eben so Stücke vom Bauch des Schweins, vom Rücken und vom Po halt. Und das war auch irgendwie so eine Übertragung, ne? Die Frau als einverleibendes Ding. Ja.
Ja, also das ist einfach eine sexistische Werbung gewesen, das kann ich nachvollziehen. Ja, aber warum ist das Fleisch auf dem Grill dann die Unterwerfung der Frau?
Na, weil das Fleisch erstmal eine Unterwerfung, also der Mann unterwirft quasi etwas seiner Macht, legt es ins Feuer und isst es. Ne? Und das ist so. Im übertragenen Sinne hat er das, dieser Ernährungswissenschaftler jedenfalls als, oder Soziologe war es, glaube ich, genau. Es war ein Soziologe, Ernährungssoziologe oder sowas. Der hat gesagt, das ist die Frau, die da quasi im übertragenen Sinne sich dem Mann zu Füßen legt.
Also entweder hat dieser Psychologe ein Problem oder ihr Männer habt da sehr viele Probleme.
Ich glaube eher Zweiteres.
Ich glaube, wir gehen mal lieber zum nächsten Thema über.
Programmankündigung.
Ja, und normalerweise kündigen wir jetzt hier ganz oft unsere Gesprächspartner an, aber nächste Woche, also für die folgende Woche, sind wir beide unsere Gesprächspartner schon wieder.
Wir hatten ja schon mal eine Folge zum Thema White Feminism. Das war ja etwas, was du auch durch Literatur entsprechend unterlegt hast und was ja auch wirklich mir auch nochmal vieles gezeigt hat, was ich so nicht kannte.
Und es war auch eine Folge, die sehr, sehr erfolgreich ist, ne? Eine Folge, die sehr gut geklickt wurde tatsächlich. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass momentan, jetzt seit Jahren schon, Frauen immer progressiver werden und wählen und Männer ja immer konservativer. Und das ist ja doch eine Entwicklung, die unheimlich spannend ist. Die wird das ein oder andere Mal hier schon ganz kurz angerissen haben, aber wir wollen uns das nächste Woche mal genauer anschauen und mal über das Frauenbild heutzutage sprechen und vor allem in Deutschland und wo stehen wir eigentlich?
Ja, und vor allen Dingen nicht nur so irgendwie auf der Metaebene, sondern ganz konkret auch am Beispiel von Influencerinnen. Ich freue mich schon drauf.
Ich mich auch. Ich habe jetzt eine wirklich köstliche Nachricht gelesen über ein tasmanisches Museum. Da gab es eine Ausstellung, wo nur Frauen rein durften, also Männer explizit ausgeladen worden sind. Da haben sich sehr viele Männer beschwert. Da hat dann ein Gericht tatsächlich den Männern Recht gegeben und hat auch gesagt, das ist Diskriminierung und deswegen muss der Mann da rein dürfen. Und es wurde halt unter anderem damit beworben, dass halt so eine Art Ladies Lounge ist, wo es auch Champagner gibt und man kriegt Massagen, da hängen berühmte Gemälde von Picasso und Co. Genau, auf jeden Fall die Kuratorin hat dann, nachdem das Gericht gesagt hat, doch, der Mann darf da rein, hat sie einfach kurzerhand eine funktionierende Toilette in der Ausstellung installiert, die nur für Frauen ist. Und in Frauentoiletten dürfen Männer nicht rein. Und so wurden die Männer dann wieder ausgeschlossen. Und dann gab es noch die Frage, ja, aber jetzt hängt da irgendwie ein toller Picasso in der Toilette. Und dann kam heraus, dass diese Ladies Lounge von vornherein überhaupt nicht echt war. Also die hat gar nicht existiert. Das war allein, um Männern mal das Gefühl zu geben, wie man sich ausgeschlossen fühlt und wie es ist, wenn man irgendwie den Zugang verwehrt bekommt. Und es hat eindeutig funktioniert. Also die Diskriminierung selbst war hier das Kunstwerk.
Das finde ich ja in der Tat nicht schlecht, so diese Form von Kunst, die dann in einem selbst stattfindet, ne? Also wo man nicht einfach nur irgendwie eine Statue oder was weiß ich sich anguckt und sagt, ah, gut gemeißelt. Aber in dem Fall, ich finde es offen gesagt ein bisschen dürftig, wenn man sowas macht, aber um vielleicht die letzten Torfköpfe davon zu überzeugen, dass Diskriminierung scheiße ist, muss man sowas vielleicht machen.
Ich finde es eigentlich ganz witzig, dass sie damit gerechnet hat, dass es einen Aufschrei gibt und zack, gab es einen Aufschrei, dass sie dann tatsächlich eine Toilette installiert hat. Also irgendwie, ich finde die Provokation an sich schon lustig genug.
Absolut, absolut. Und deshalb in diesem Sinne, lasst euch weiter provozieren, wenn es vor allen Dingen der guten Sache dient. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören und dann vielleicht auch wieder aus Chile.
Aus Chile? In Chile vielleicht?
Genau, und dann natürlich auch wieder nach Chile. Schöne Grüße.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Arsch geredet und redet. Frau Müller, hörbar gelangweilt.